Brasilien zu sein und für meine Frau natürlich eine Freude, dabei zu sein. Und ich hatte letzten Sonntag ja auch schon was dazu gesagt. Ich möchte euch aber ein paar Bilder zeigen. Wenn ihr uns die mal einblenden könnt, wäre das schön. 3 Wochen sind natürlich für so eine lange Reise wenig. Das Erste, was man in Brasilien macht, man muss eine Guaraná trinken, das ist so ein Nationalgetränk, und ein Pão de Queijo, ein Käsebällchen. Und pass mal auf, ich probiere das mal hier aus, ob das geht. Ah ja, und dann wird man von so lieben Bärtigen abgeholt, der Abel, ne? Und nee, das geht nicht, aber ist egal, klick einfach mal weiter. Immer wieder muss man Fleisch essen, ne? Ist wichtig, Nationalessen, Churrasco über dem Feuer gebraten, der eine macht es so, der andere macht es anders und immer wieder schmeckt es doch gut. Ja? Man begegnet verschiedenen Tierchen, die dann Ungeziefer wegfressen und darüber sind die Einwohner sehr dankbar. warte mal mit weiterklicken. Wir haben unsere Familie dort besucht und sind sehr dankbar, dass wir so liebevoll aufgenommen worden sind und versorgt worden sind. Ich habe schon gesagt, ich muss auf jeden Fall weniger essen hier, weil das war einfach sehr liebevoll gemeint und auch gut immer und hat geschmeckt. Wenn man nach Brasilien fliegt, dann sitzt man natürlich in so einem Riesenflieger, sehr eingequetscht. Also dein Stuhl, der ist breiter als der Stuhl da im Flieger. Und wenn du noch 2 Fäuste vor deinem Knie machst, so in der Länge längst, dann bist du am nächsten Stuhl dran, wenn der sich nicht kippt nach hinten. Ne? Also sehr eng. Und hier seht ihr die Displays, ohne die, wäre es schwierig. Man ist froh, wenn man mal auf Toilette gehen kann, wenn der andere nicht neben einem schläft und man den dann weckt. Und zack, ist man in einer ganz anderen Realität, ja, in einer ganz anderen Wirklichkeit. Und was mich dort direkt erstmal gewundert hat, ist eben wieder erneut der Verkehr. Ihr müsst wissen, immer wenn wir Berichte hören von Menschen, die dort unterwegs sind, jetzt nehmen wir mal eben Brasilien, dann denken wir, ja gut, dann fahren die halt hierhin und dahin. Und beim letzten Mal, wo ich da war, habe ich gedacht, ja, die brauchen ja weniger für größere Distanzen, weil der Verkehr einfach weniger ist, ja. Und das war auch so. Wenn ich dann hier wieder in Aachen zu meiner Arbeit gefahren bin, dann hat es halt einfach länger gedauert. Aber der Verkehr, der ist, wir würden sagen, mörderisch. Ne? Wir behaupten ja, unsere Autobahnen sind mörderisch. Ja, okay, das Tempo ist hoch. Aber wisst ihr, man muss das Lenkrad so festhalten. Ja? Weil du musst den Schlaglöchern ausweichen und du musst überholen in Situationen, wo du eigentlich gar nicht überholen würdest hier. Und man hat nur 2 Spuren und wenn 3 Spuren sind, also 2 auf deiner, dann bleiben die links. Kennt ihr, so Mittelspurschleicher, kennt ihr, ne? Kennen wir ja von hier auch, aber die bleiben dann links und dann kannst du nicht überholen, ne? Aber du musst, sonst kommst du nicht vorwärts. Und dann sind die LKWs und die sind länger als unsere und so ist das. Also der Verkehr, also denkt an die Missionare, die viel im Verkehr unterwegs sind. Ihr werdet gleich auch das Auto vom Hans sehen, mit dem der immer 40 Kilometer gefahren ist, also eine Stunde und länger. Jetzt können wir mal weitermachen. Jetzt sind wir hier in der Creche in Tucunduva. Der Abel leitet mit seiner Frau Fernanda diese Einrichtung für Kinder. Hans und Frieda Schor, wer sie noch kennt, der weiß, sie haben das dort aufgebaut im Glauben. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich fange immer falsch an. Das ist Tuparangi, das ist jetzt eine Zweigstelle, so war das. Hier sehen wir den Raum, den mein Schwiegervater gebaut hat, ja, für verschiedene Dinge, unter anderem dahinter, glaube ich, auch das Tonstudio, um Kassetten aufzunehmen und Radiomissionen zu machen. Können wir weiterblättern. Genau, hier ist das Gelände. Dahinter fängt direkt die Favela an, die Villa Gloria ist das, ne? Ja, also die Villa, das Dorf der Herrlichkeit, ne? Es sieht aber nicht so aus. Okay, einfach weitermachen. Da ist hinten links, der Raum ist so das Aufnahmestudio gewesen. Das Dach wurde jetzt dran gebaut, dass man auch im Schatten steht. Ihr müsst wissen, das sind jetzt so 32 Grad, ja. So war das, ja. Genau, das ist das Gemeindegebäude in Tuparangi. Genau, einfach mal immer weiter klicken. Es wird immer weiter gebaut, immer weiter erweitert. Das war die alte Garage, die wurde entrümpelt. Und dann wurde das Büro reingebaut. Und hier ist der Gemeindesaal. Genau. Das ist der Pastor links. Was einem natürlich dann gleich passiert, ist, dass man zum Predigen eingeteilt wird, ne? Ist klar. Der Abel hat das auch mit Freude gemacht. Er hat gesagt, was ihr in Deutschland mit mir macht, das mache ich mit euch hier. Hier seht ihr das neue, klick nochmal zurück eins. Hier seht ihr die Wände und die, ja, die von dem neuen Gebäude, was sie bauen wollen, da rechts neben diesem bestehenden, weil sie dieses auch für die Kindertagesstätte verwenden möchten und umbauen möchten. Genau, jetzt nochmal weiter. Jetzt fahren wir hier auf so einer Rumpelpiste, die war noch relativ gut, ja, aber es ist halt ein Weg an der Grenze zu Argentinien, wo wir lang gefahren sind. Es hat an dem Tag auch mal geregnet, das kam zweimal vor oder so, also Regen war sehr selten in der Zeit. Einfach mal weiter, genau. Hier ist die Grenze nach Argentinien, der Uruguay, der Fluss dort und sehr breit. Viele Menschen sind dort umgekommen schon, weil sie darüber schwimmen wollten. Sehr flach und deshalb gibt es wenig oder gar keinen Schiffsverkehr. Ja. Und immer wieder schönes Fleisch auf dem Spieß, gebraten über Feuer. Der Abel hat sich so gefreut. Ja, einfach weiter. Es riecht gut, es schmeckt gut und ist einfach wunderschön. Hier sind wir bei Hans und Frieda. Die haben sich auch sehr gefreut, dass wir an dem Tag eben einen Tag bei ihnen gewesen sind und dann eben auch in der Kresche in Tucunduva, das ist eine Stadt in der Nähe. Das alles ist ja im Grenzgebiet, so 20 Minuten zur Grenze nach Argentinien. Und ihr könnt euch vorstellen, der Hans ist immer noch voller Feuer, voller Leben. Und ja, seine Frau hat auch schon dies und das, wo sie Schwierigkeiten hat und eingeschränkt ist. Aber sie dienen dem Herrn, ja, mit voller Leidenschaft. Wir sind dann da in die Favela gefahren, das ist eben dieses Armenviertel von der Stadt. Mittlerweile sind die Häuser dort nicht mehr nur aus Pappe und aus Wellblech, sondern auch schon gebaut. Und hier sehen wir jetzt die Einrichtung dieser Creche. Ich habe mir auch ein paar Zahlen aufgeschrieben. In Tucunduva sind 150, kannst einfach weiterklicken, sind 150 Kinder ungefähr und 24 Mitarbeiter und 6 Freiwillige. Wobei 6, da sind schon 4 mit Abel und Fernanda und den Eltern, die da freiwillig sind. Einfach mal weiterklicken. Oder geht es nicht mehr weiter? Doch. Ja, sie betreuen dort Kinder eben nach der Schule und vor der Schule, sind auch ausgestattet mit Computern, die eine Bank gespendet hat. Da sind sie dankbar für. Hier befinden wir uns in den alten Räumlichkeiten. Nee, jetzt sind wir wieder zurückgesprungen, okay. Bilder sind nicht in der Reihenfolge. Meine Frau hat sich gewundert, dass sie so leise sind, die Kinder. Das ist wohl bei ihr an der Grundschule anders, aber es wurde hinter vorgehaltener Hand gesagt, das ist, weil ihr zu Besuch seid. Aber okay, wir haben das mal so genommen. Sie kriegen ihr, wie ihr seht, eben Nähen beigebracht. Hier befinden wir uns jetzt im Büro vom Abel. Das ist der alte Raum, wo sie angefangen haben, diese ganze Arbeit. Und er ist ein Mann, der immer beschäftigt ist, immer unterwegs. Ja. Es gibt ja zusätzlich zu Tucunduva, der Hauptstelle, gibt es noch in Tuparangi, da haben wir eben die Räumlichkeiten gesehen, mit 41 Kindern und 8 Mitarbeitern. Und dann in Santo Angelo, da sind 80 Kinder an 4 Stellen, die betreut werden von Hans und Frieda. Und dann in Horizontina, das ist auch ein Ort da in der Nähe, da sind ungefähr 30 Kinder, das wird aber erst angefangen. Also ihr merkt, die Arbeit wächst, können einfach mal weiterblättern. Ja, hier sind wir und tauschen uns aus, haben dann auch noch einen Kuchen bekommen. Würde ein Ton gehen? Ja, probiert das mal und startet das Video gerne nochmal neu, klickt nochmal hin und zurück. Aber wenn es zu kompliziert ist, dann eben nicht. Ist egal, ich schicke euch das Video später. Ich habe es leider vorher nicht getestet. Macht nichts. Also der Abel hat eine Kiste in der Hand und das war ja vor Ostern. Und in dieser Kiste waren sozusagen alle Elemente drin, die man braucht, um Ostern zu erklären. Ja? Und die Kinder haben die dann mit nach Hause bekommen und konnten dann anhand von Grafiken und Bildern und auch, ich glaube, einer Flasche, ja, hier seht ihr Traubensaft und auch ein Stück Brot, konnten sie eben erklären, was Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat. Und da haben sie jede Menge von diesen Kisten gemacht. Und
ein Brot und Weintrauben und auch die Geschichte von letzten Mahlzeiten. Ne? Also das, was bedeutet das Brot, was bedeutet Weintrauben und dass sie auch dann zu Hause mit den Eltern so ihre Mahlzeiten machen können und in gedacht ist, so kommt so ein Buch, wo alles noch erzählt wird zum Ostern und ja. Genau, dass sie so als Familie so eine Zeit zu Hause nehmen können. Und das Tolle ist, wir bekommen viele, nicht nur ein paar, sondern mehrere Feedbacks von den Eltern, wo die Kinder das dann zu Hause mit Mama, Papa, im Tisch das zusammen lesen und das diese Mahlzeit machen. Genau.
Ja, da sind... Nochmal weiterklicken. Ja, hier seht ihr die Kleinsten oder einige von den Kleinen, manche sind krank und werden dort versorgt mit Essen. Und sie sind so lieb, ja, sie sind so fröhlich und so lieb. Klickt mal weiter. Genau, hier haben wir jetzt einen Schwenk. Das ist sozusagen die Ausgabestelle, die Küche oder der Essensraum. Und das hier ist die Küche, schaut mal genau hin. In dieser wunderschönen, riesigen Küche mit der wahnsinnig großen Ablagefläche werden 300 Mahlzeiten pro Tag ausgegeben. Das ist der Essensraum, also Vorratsraum. Und jetzt nochmal, schaut nochmal genau hin. Ah, habe ich das nicht? Okay, ist egal, ich schicke das vielleicht noch. Ja, hier, guck mal. Ne? Und es ist so klein, wie es aussieht, nicht größer. Ist wirklich unglaublich, was sie unbedingt bräuchten. Da würde der Abel seinen Mitarbeiterinnen dort einen Riesendienst tun, wäre eine Industriespülmaschine, so wie wir die haben. Das wäre richtig cool. Also das war das, was mich da am meisten geschockt hat, dass das so... Ich weiß, wie man mit wenig Fläche auskommt, um was zu machen. Unsere Küche hat auch nicht viel Ablagefläche, aber das war schon krass. Ja, jeder Raum wird jetzt neuerdings ausgestattet eben auch mit Wickelmöglichkeiten und verschiedenen Sachen, die dann auch vom Staat vorgegeben werden. Die Ansprüche werden auch immer höher. Die Ausbildung wird natürlich auch immer besser. Es gibt viele, viele unterschiedliche Gruppen, die dem Alter der Kinder entsprechend handeln können und das Programm anpassen können. Das Programm ist sehr routiniert, sodass die Kinder eben eine Routine haben und wirklich ja, gut versorgt sind und auch gerne dorthin kommen. Es wurde berichtet, dass es in der Stadt eben auch eine städtische Einrichtung gibt und diese städtische Einrichtung hat im Grunde genommen Schwierigkeiten, Kinder zu bekommen, weil, könnt immer weiterklicken einfach, weil sie alle hierher wollen. Ja. Der Johnny, mein Sohn, der hat da ja gearbeitet und hat sich mit den Kindern dort beschäftigt und das hat er mit Freude gemacht, hat man immer gesehen auf den Bildern. Ne, Johnny, du liebst ja Kinder, das ist einfach wunderbar. Ja, hier ist so ein Schlafraum, wo sie dann ihren Mittagsschlaf machen und da versorgt sind, das ist ganz gut. Hier kriegen sie Zähneputzen und Hände waschen und all diese Dinge beigebracht. Vieles geschieht einfach draußen auch, das ist bei den Temperaturen und dem Wetter einfach normal. Ne? Ja, hier haben wir einen Blick eben auf die alten Gebäude da vorne, auf der anderen Seite, und wie sich das eben entwickelt hat. Im Ergebnis sieht man dann, hier arbeitet auch eine Mitarbeiterin dabei, die aus einem sehr reichen Elternhaus kommt, und sie arbeiten alle dort nicht wegen des Geldes, sondern wegen der Liebe zu den Kindern und dem, was sie dort tun können. Ja. Oh. Klick mal einfach weiter. Das hat der Johnny gemacht. Da hat er Beton gemischt und im Schweiße seines Angesichtes gebadet. Also bei über 30 Grad. Ja. Und ja, wir durften da drauf gehen. Abel hat uns dann demonstriert, dass der Boden neu gemacht werden muss, und trat auf ein Brett und das brach dann direkt. Naja, es scheint wohl wirklich so zu sein. Ja, hier haben sie schön bunt gemacht und wirklich viel Raum geschaffen, das ist gut. Hier ist das Paradies vom Hans. Der Hans liebt die Gartenarbeit, weil er darin das Werk Gottes im Menschen sieht, ja, und mit den Kindern gemeinsam das Vorbereiten des Bodens, das Säen und Pflanzen weiter einfach und das Aufwachsen der Pflanzen sieht, das Bewässern, das sich kümmern, das Unkraut wegmachen und so weiter. Das ist einfach wunderbar. So, jetzt ist es verschwunden, aber das scheint ein technisches Problem zu sein. Ist das Programm abgeschmiert? Nee. Okay, ja, einfach weiter. Ja, es wird dort das Gemüse angebaut, ne, für die Einrichtung. Sie haben dann sehr gute Versorgung. Ja, hier seht ihr mal das Nachbarhaus, das ist wohl der Hausmeister, der da wohnt. Das sind so Hütten dort, so sehen die eben aus. Hier vorne links ist das Auto, mit dem der Hans nach Santo Angelo viel gefahren ist und der Abel es ihm jetzt verboten hat, weil das Auto einfach nur noch eine Schrottmühle ist. Genau, ja, hier nochmal ein Blick eben von vorne auf diese neueren Gebäude. Hier hat es angefangen, da wo die Tür ist mit dem Fenster, da war der erste Raum, genau. Hier wird eine Preisverleihung findet statt, auf Instagram live gestreamt, damit niemand sagen kann, es war Futelei. Also sie sind da sehr unterwegs und ich habe gesehen, ihr könnt gerne auch einfach dann weiterklicken, es wird alles auf Instagram gepostet, alles. Also hier im Gottesdienst würde einer vorne sein und der würde die ganze Zeit aufnehmen und posten. Und der wird alles, Kinder, Gesichter, hin und zurück. Datenschutz kennen die gar nicht. Also es ist wirklich krass. Ja, das ist die Werkstatt. Das war ja dann auch ein Teil, der dann am Anfang direkt gebaut worden ist. Und dort können sie mit den Kindern eben Holzarbeiten machen. Und der Abel präsentiert hier vorne gerade diesen Hobel. Und das ist eine super Sache, weil sie Bretter schmäler machen können. Und dadurch brauchen sie die nicht extra einkaufen. Und die Abfälle, die ihr auf dem Boden seht, die können sie für die Gartenarbeit verwenden. Da müssen sie sich extra Geld ausgeben. Also eine tolle Sache. Aber alles relativ einfach. Ne? Ich denke mal, bei der Menge, die sie machen, könnten sie auch größere Maschinen benutzen. Genau. Ja, einfach weiter. Ja, hier ist eine Töpferscheibe und ich erinnere mich noch vor vielen, vielen Jahren, dass eine Töpferscheibe von Deutschland nach Brasilien verschifft worden ist. Und das war die Arbeit vom Hans, dass er den Kindern, den Jungs da Töpfern beigebracht hat. Der Ton muss in Porto Alegre teuer eingekauft werden und dann auch mit dem Auto gefahren werden. Deshalb hat der Abel auch ein etwas größeres Auto, damit er was transportieren kann. Aber er verbindet das dann mit anderen Arbeiten, die gemacht werden müssen. Und wenn er sagt, er fährt nach Porto Alegre, dann sind das 600 Kilometer, aber nicht Autobahn nach Berlin und mal im Stau stehen, sondern die ganze Zeit hochkonzentriert fahren und ständig irgendwelche Leute überholen und Löchern ausweichen. Also es ist wirklich, wirklich krass. Ja, das ist der Musikraum, wo ihnen vieles beigebracht wird. Ja, das ist das Auto, ne? Hier, damit ist der Hans nach Santo Angelo gefahren, bis der Abel gesagt hat, so Papa, du fährst damit jetzt nur noch hier im Ort, weil das geht nicht mehr. Ne? Also es ist ja das eine, dass einer sagt, ich kann damit fahren, aber das andere ist ja, dass der Verkehr auch Bremsen braucht und sowas. Halt. Ja, hier haben wir die 10 Gebote auf den Steinen, die stehen da vorne vor dem Gebäude. Genau, klick mal einfach weiter. Wir haben schöne Sonnenuntergänge gesehen, durften immer Chimarron trinken, das ist das Nationalgetränk, das heiße, der Tee. Der wird überall immer mitgenommen. Jeder läuft mit so einer Kanne rum und mit so einer Kuhle und immer wird getrunken. Ne? Ja, da habe ich euch schon darüber berichtet, dass es diese Einrichtung für die Indianer gewesen. Klick einfach weiter. Da klicken wir jetzt mal schneller, das habt ihr schon gesehen. Ja, so sehen Straßen aus. Gehen wir mal zurück. Das sind dann die Gullideckel, da musst du dann ja, aufpassen. Es gibt auch so Federbrecher oder sind so Hubbel, ne? So, die sind ungefähr so hoch, ne? Und das Schild ist hinter der Palme und dann musst du wissen, dass da eine ist und vorher abbremsen, sonst knallt es. Hat es auch öfter, wir haben es gehört, wir saßen daneben. Weiter. Ja, das ist wieder eine andere Art von Churrasco. Hier waren wir in einer Firma, die jemanden besucht, den die Doro kennt. Die machen die Teile für die Traktoren, die werden gegossen und dann entstehen so ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber so Überstände. Und die müssen abgeflext werden, abgeschliffen werden. Weiter. Ja, hier sind wir in Novo Machado. Das ist die letzte Gemeinde gewesen, der letzte Ort, wo meine Schwiegereltern gearbeitet haben. Und ja, da haben wir euch ja hier angerufen dann auch. Genau. Ja, so sehen neue Häuser dort aus. Und der Unterschied zwischen alten Häusern und neuen Häusern, der ist echt krass. Also man reibt sich die Augen. Ist wirklich, wirklich cool. Wenn die Leute eben Geld haben oder sich das Geld eben leihen können, dann siehst du den Unterschied. Im Gegensatz zu uns hier. Wir haben oft viele Fassaden, die einfach so sind, wie sie sind. Daneben steht dann sowas. Ne, das ist dann eben halt so der Stand. Ne? Immer wieder Churrasco, ich sagte ja schon. Ja, und das mal für die Elektriker. Also das ist eine Steckdose, an der halt hier jetzt da die Gefriertruhe und der Kühlschrank ist. Und mal eins weiter. Da wird dann ein Kabel, seht ihr da in der Mitte, das Kabel, das wird dann aufgeschlitzt und dann wird es dran gemacht und dann passt es. Ne? Das ist jetzt im Bad. Ja, das ist nicht überall so, aber so ist es halt. Ne? Hier wird mal der Ottmar, der spießt hier das Fleisch auf und dort habe ich den besten Churrasco gegessen. Der hat so gut geschmeckt und es war natürlich von den eigenen Tieren, ne? Ist klar. Ja, das ist das beste Stück, das hat so gut geschmeckt. Boah, das war einfach nur der Knaller. Und dann sind wir nach Santa Maria gefahren, das ist also 300 Kilometer ungefähr, ne? Richtung Landesinnere, Richtung Porto Alegre im Prinzip. Und da waren wir dann beim Lukas und seiner Familie. Es war auch richtig schön. Ja, so sieht es da bei dem aus. Und dann waren wir am Meer. Dann sind wir ans Meer gefahren, weiß nicht, 8 Stunden oder so. Ja, haben uns sehr gefreut, dann auch die Lori zu treffen mit ihrer Familie. Da waren wir direkt am Flughafen, die Flugzeuge sind über uns gelandet, also es war toll für uns. Natürlich immer der Chimarron, seht ihr da unten, der muss natürlich immer dabei sein. Ja. Und die Neugeborenen, ne? Das ist immer so schön, genau. Ja, lass das Bild mal stehen. Ich bin dankbar, dass ich diese Reise machen konnte, gemeinsam mit meiner Frau. Wir sind vor allen Dingen dem Herrn dankbar, dass er uns bewahrt hat und uns nichts passiert ist. Noch nicht mal ein Schnupfen oder was verloren. Also gar nichts. Und ich habe wirklich dabei Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Und das will ich dem Herrn so hinhalten und sagen, danke, dass du das gemacht hast. Und wir haben heute Morgen im Lobpreis haben wir Gott schon gleich angebetet, heilig, heilig haben wir gesungen und vielleicht bist du hier reingekommen und hast gedacht, ja, ich kann damit also so weit bin ich noch gar nicht. Ich bin noch nicht, dass ich Gott wirklich jetzt in der Heiligkeit anbeten kann. Aber danach haben wir Lieder gesungen, die uns den Weg bereitet haben, hin zum Kreuz, zu der Errettung, zu dem Werk, das Jesus getan hat. Und wie Samantha sagte, wir sind jetzt kalendarisch zwischen Ostern und Pfingsten. Und für uns ist es natürlich alles schon da, weil wir leben im Neuen Testament nach diesen Ereignissen. Aber die Jünger, die haben sich ja in dieser Zwischenzeit wirklich so, wie soll man sagen, so, ja, lost, würde man sagen, ja, also verloren gefühlt und wussten nicht, sollen wir jetzt nicht doch wieder fischen gehen oder er hat doch versprochen und irgendwie dachten wir, haben wir gehört. Und vielleicht geht es dir aber auch so, dass du dich manchmal so verloren fühlst in deinem Alltag und dann kommst du hierher und auch hier ist, manchmal berührt einen Gott so sehr, dass man merkt, boah, ich gehe richtig erfrischt weg und manchmal ist es aber nicht. Und das, was ich dir heute Morgen zusprechen möchte, ist, Gott ist für dich. Jesus ist für dich. Er ist auf deiner Seite. Und das, was wir im Lobpreis gemacht haben, wo wir gemeinsam uns das Erlösungswerk von Jesus vor Augen geführt haben oder du vielleicht mal in deine Bibel geguckt hast und dir den Vers nochmal durchgelesen hast, der dir gekommen ist oder wie auch immer du, wir schauen Jesus an und wir schauen sein Werk an. Und wenn wir das in allen Details machen, dann sind wir unser ganzes Leben beschäftigt. Und dabei geht es nicht, dass wir irgendwie fromm und komisch werden und das sind die Leute, die immer nur in der Bibel lesen, wobei ich glaube dass mittlerweile, dass das ein Prädikat ist, bei dem ganzen Schrott, den man so lesen kann. Denn die Bibel und die Wahrheit der Bibel ist so lebensnah und so besonders, dass uns das Leben wirklich lebenswert macht. Und damit meine ich nicht, dass wir nur auf frommen Sprüchen rumreiten, dass wir immer nur die ganze Zeit Bibelverse zitieren müssen und alles mit irgendwelchen Floskeln abbügeln. Nein, Jesus hat gesagt, ich komme nicht zu denen, die das Wort Gottes auswendig kennen. Ich komme nicht zu denen, die meinen, sie wüssten, wie Gott funktioniert, sondern ich komme zu den Verlorenen, die das Wort Gottes nicht haben. Und ich verkündige dieses Wort nicht nur durch meinen Mund, sondern auch durch meine Taten. Und ich verkündige es, indem ich wirklich das tue, was ich immer schon im Wort gesagt habe, aber in meinem Leben. Und ich glaube, der große Spagat in unserem Leben ist und die Zerreißprobe in unserem Leben ist, dass wir gerne in der absoluten Anbetung Gottes sein wollen, wenn wir einmal gesehen haben, was das ist, wenn wir so ein bisschen davon geschmeckt haben, was das ist, weil wir darin Erfüllung finden, weil wir merken, hier ist jetzt Gottes Gegenwart, hier ist jetzt das, wo meine Seele zur Ruhe kommt. Und Anbetung fängt ja schon bei dem Dank an, wenn ich etwas vom Kreuz verstanden habe und merke, Jesus hat mir meine Sünden vergeben und ich danke ihm einfach dafür. Das ist ja schon, das geht ja schon in Richtung Anbetung, dass ich im Grunde genommen meinen Blick auf Gott wende und sage, danke, dass du das für mich getan hast. Aber die Zerreißprobe besteht ja darin, dass wir eine gute Predigt hören, dass wir ein Wort Gottes lesen, dass wir all diese Dinge haben und dann gehen wir in unseren Alltag und dann begegnen uns Herausforderungen. Herausforderungen der persönlichen und eigenen Sache, dass unser Körper eben nicht so gesund ist, wie wir gerade in der Predigt gehört haben oder dass ich in meinen Gedanken doch nicht so rein denke, wie gesagt worden ist, dass ich das tun soll. Oder dass das Wort, das mich getroffen hat und das mir aufgegangen ist im Inneren, in 5 Minuten da draußen weggepustet werden kann durch einen blöden Autofahrer, der mir die Vorfahrt nimmt. Und ich merke, ja, mein Herz ist doch gar nicht so rein. Oder vielleicht ist auch in deinem Haus nicht alles in Ordnung, in deiner Familie nicht alles in Ordnung, vielleicht verstehst du dich mit deiner Frau nicht so gut oder ihr habt keine gute Gemeinschaft oder die Ordnung ist irgendwie durcheinander, dass eigentlich alles mal aufgeräumt werden müsste. Oder dein Job ist nicht so in Ordnung. Und das ist doch die Zerreißprobe, in der wir stehen. Und ich möchte hier niemanden vor den Kopf stoßen und ich möchte auch nicht jetzt einen Maßstab setzen, der nicht erreichbar ist, weil Gott auf deiner Seite steht. Jesus ist Mensch geworden, um auf deiner Seite zu stehen und zu sagen, ich habe dich ergriffen, und du bist in meiner Hand und ich möchte dich zum Vater ziehen. Und während ich dich zum Vater ziehe und dir alle Verheißungen schon gegeben habe an dem Ort, wo du bist, dass du ein errettetes Gotteskind bist. Und hier an alle, die das noch nicht sind, die sagen, ja, ich bin aber noch auf dem Weg. Oder vielleicht bist du hier zum ersten Mal oder hörst diese Predigt und siehst diesen Gottesdienst auf YouTube und sagst, ja, ich habe mit Jesus ja noch nichts zu tun. Ja, Jesus ist auch außerhalb des Vorhofes. Und er ruft und sagt, komm in die Gegenwart Gottes. Komm, geh den Weg, den ich bereitet habe, damit du in die Gegenwart Gottes kommen kannst. Ich will in deinem Leben Dinge verändern. Und ich will dich verändern. Ich akzeptiere dich so, wie du bist, aber ich lasse dich nicht so, wie du bist, sondern mein Geist soll an dir arbeiten, sodass du verändert wirst. Und das ist dieser Spagat, in dem wir stehen. Und das ist auch die Einladung, die ich heute Morgen aussprechen möchte. Wir sind nicht berufen, auf einer geistlichen Wolke 7 zu schweben durch das Leben und im Grunde genommen das Leben nicht zu schaffen, sodass Beziehungen kaputt gehen, dass Verhältnisse in der Familie kaputt gehen, auf dem Arbeitsplatz oder so. Dafür hat Jesus uns nicht gesandt. Wir sind keine Zerstörer, sondern wir sind Leute, die den Frieden suchen. Wir sind ganz klar auf Jesu Seite. Wir sind ganz klar da, wo wir dazu aufgerufen werden, mitzumachen mit der Welt. Da sind wir aufgerufen, heilig zu sein und nicht mit der Welt mitzumachen. Bedeutet, wenn ganz klar Jesus verleugnet wird, wenn ganz klar Gegenposition genommen wird, dann müssen wir uns auf die Seite Jesu stellen oder auf der Seite Jesu bleiben. Und da möge uns der Geist Gottes Kraft schenken in diesen Situationen. Aber wir sind dazu berufen und gerade in der Gemeinde auch mit den Geschwistern, mit den Menschen, die auch Jesus lieb haben, den Frieden zu suchen und die Liebe zu suchen und die Liebe auszuleben. Und schlag doch mal den Kolosserbrief auf. Das stimmt gar nicht. Den Philipperbrief. Den Philipperbrief. Dort lesen wir ab Vers. Ja, genau. Welches Kapitel? Das dritte. Wir lesen ein paar Verse am Anfang und dann einen kurzen Abschnitt. Vers 1. Freut euch in dem Herrn, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Also es scheint so zu sein, dass vom Anfang der Gemeinde an, die Dinge immer wieder wiederholt werden müssen. Ich bin ganz schlecht im Wiederholen. Es gibt meinen Papa, der wiederholt die Dinge gerne, der ist Lehrer. Meine Frau kann das auch sehr gut, jeden Tag im Grunde genommen die gleichen Anweisungen zu geben. Wunderbar, ich liebe das, wenn Leute das können. Ich gehöre nicht zu dieser Sorte. Aber ich muss das lernen. So, freut euch in dem Herrn. Worüber ich mich sehr freue, ist, wenn ich etwas entdecke im Wort Gottes und es so wunderbar ist, dann wiederhole ich es gerne. Das ist also, es gibt Hoffnung für mich. Aber deshalb sei nicht traurig, sondern freut euch, dass ich das immer wieder wiederhole, dass der Volker das immer wieder wiederholt und so weiter. Ja? Nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Der Paulus spricht hier deutlich dagegen, dass geistliche Prinzipien falsch interpretiert werden und es auf menschliche Art und Weise das Reich Gottes gebaut werden muss. Und hier wird ganz deutlich gesagt in Vers 3, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen. Sag mal, ich diene im Geist Gottes. Das müssen wir lernen. Wir müssen lernen, im Geist Gottes zu dienen. Und der Punkt ist nicht, dass du das nicht schaffst, sondern der Punkt ist, dass Gott will, dass du das tust. Und er hat den Weg dafür bereitet, er hat die Instrumente gegeben, er hat die Werkzeuge gegeben, damit wir im Geist dienen, weil wir können Gott nur dienen im Geist und in der Wahrheit. Und die Gemeinde kann nur im Geist gebaut werden. und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf das Fleisch. Also wer sich auf sein Fleisch verlässt, der ist verloren. Wir müssen uns Christi Jesu rühmen. Und was bedeutet das, sich Christi Jesu zu rühmen? Das bedeutet, sich mit dem Werk Jesu und der Person Jesu zu beschäftigen und sich darüber zu freuen, wer er ist und was er getan hat und was er möglich gemacht hat. Und das erfüllt uns mit Freude. Das ist das, was uns mit Freude erfüllt. Weil alles andere in der Welt, es scheint noch so gut zu sein wie irgendwas, ein Tag, eine Woche, ein Urlaub, ein Auto, ein Leben, irgendwas, wird irgendwann kaputt gehen und wird uns irgendwann enttäuschen. Das heißt, irgendwo steht geschrieben, verlass dich nicht auf Menschen. Und es bedeutet hier, dass wir im Geist dienen müssen und uns Christi Jesu rühmen und nicht verlassen auf das Fleisch. Paulus selbst sagt, wenn er sich rühmen würde, hätte er auch ein paar Prädikate, die er nach vorne stellen kann, weil er ein sehr disziplinierter Mensch gewesen ist, der das Gesetz auch erfüllt hat. Er möchte hier den Menschen, mit denen er da argumentiert, sämtliche Argumente aus der Hand nehmen. Aber gleichzeitig geht es dann weiter. Er sagt auch, dass er ein Pharisäer war, dass er die Gemeinde verfolgt hat. Und dann heißt es im Vers 7, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Um Christi willen. Also was wir können, was wir haben, was wir sind, sollen wir um Christi willen für Schaden erachten. Und das geht ganz einfach, wenn man sich mit Jesus beschäftigt und sich freut über Jesus, dann erachte ich alles, was ich mache, für nichts. Ehrlich. Also wirklich. Nur ich falle immer wieder in diese Falle, dass ich dann doch wieder denke, ich könnte irgendwas oder müsste irgendwas können. Und dann habe ich Jesus wieder aus dem Blick verloren. Wenn ich Jesus nicht aus dem Blick verloren habe, dann will er das durch mich machen. So erkläre ich mir das. Aber wir lesen mal weiter. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne. Also der sagt sogar, dass die guten Dinge, die eigentlich menschlich gesehen gut gewesen sind, dass die ihm zum Schaden geworden sind. Ja, weil er so fanatisch geworden ist in seiner religiösen Haltung, dass er Menschen verfolgt hat und die ins Gefängnis gebracht hat und dabei vergessen hat, wer Jesus ist. Also gar nicht erkannt hat, gar nicht gesehen hat, an ihm vorbeigelaufen ist, aber so deutlich. Und das erachtet er als Dreck. Damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, und jetzt beginnt das schon, das sind Dinge, die kannst du dir unterstreichen, in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die auf dem Gesetz, sondern durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Diese Gerechtigkeit, die wir leben in unserem Leben, jeden Tag mit der Ehefrau, mit den Kindern, mit der Arbeit, mit den Geschwistern, das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Das heißt, wir bekommen diese Gerechtigkeit geschenkt und dürfen diese Gerechtigkeit in unserem Leben ausleben. Durch den Glauben. Wir haben heute Morgen schon sind ermutigt worden, im Glauben zu wachsen, größer zu werden. Bist du einer, der in ihm gefunden wird? Ich möchte das mal allen denjenigen sagen, die sich an dieser Stelle schwach fühlen und sagen, ich bin ja so weit weg von Jesus. Ich glaube, dass du nicht weit weg von Jesus bist, sondern in ihm, nur du erkennst das nicht. Und sei mutig und stell dich jetzt auf dieses Wort hier und bete das. Herr, du siehst meinen Zweifel, du siehst, dass ich mich immer weit weg von dir fühle, aber dein Wort sagt, ich bin in dir gefunden und ich will in dir gefunden werden. Und ich will das und ich möchte gerne, dass deine Gerechtigkeit durch mein Leben leuchtet, da ist. die kommt durch den Glauben an Christus. Ich möchte, Vers 10, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und der Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden. Jetzt sagt er, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Jesus ist der Erste, der auferstanden ist und uns darin ein Vorbild und Wegbereiter. Wir werden auch mit ihm auferstehen, wann auch immer, aber das werden wir. Und diese Kraft der Auferstehung, die möchte ich erkennen. Hier steht nicht, und mich selbst anstrengen, da drin zu sein oder so, sondern ich möchte diese Kraft und die Gemeinschaft seiner Leiden, das liegt mir heute nicht so sehr auf dem Herzen, darüber zu sprechen, aber es ist auch ein Aspekt, um seinen Tode gleichgestaltet zu werden. Vielleicht nur ein Trost, da wo wir leiden, da wo wir in ähnlicher Weise leiden, wie Christus leidet. Und dazu gehören nicht die Leiden, die eben nicht dazu gehören, weil Christus hat rein gelitten. Also seine Gedanken waren dabei rein und haben den Vater verherrlicht. Und unsere Gedanken sind nicht immer rein, auch wenn wir leiden. Wir leiden manchmal aus frommen Gründen, weil wir meinen, wir stehen da drüber. Nein, aus echten Glaubensleiden, die mit seinem Tod zu tun haben, ist nicht mein Thema heute. Damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten, das war immer sein Ziel. Also Paulus beschreibt uns hier auf der einen Seite, er ist in Christus, er lebt durch die Kraft, die in ihm wirkt. Wir sind alle getauft worden, also nein, sind wir nicht. Aber die Einladung besteht für jeden, getauft zu werden. Und die Taufe steht für Jesu Weg ins Grab und aus dem Grab wieder raus, durch die Auferstehung. Das ist das Bild der Taufe. Und dort ist nicht nur was bildlich, dort geschieht auch etwas geistlich und du bist eingeladen zu dieser Taufe, dass du dein Leben wirklich vor Jesus bereinigst, dass du umkehrst von deiner Schuld, von deinem alten Leben, von der Sünde und sagst, Jesus, hier ist meine Sünde, nimm du sie an dein Kreuz, wasch mich rein mit deinem teuren Blut. Und dann nehme ich die Taufe an. Das ist nicht ein Besprengen mit Wasser. Es hat auch nichts mit Waschen zu tun, weil du dreckig bist. Sondern es ist der Bund eines guten Gewissens. Es ist diese geistliche Dimension, die da drin ist. Und es heißt in Römer 6, denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. So können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Und ich wünsche mir immer mehr, dass die Kraft der Auferstehung mich fähig macht, ein neues Leben zu führen. Und dieses neue Leben besteht in Liebe, in Unterordnung, in Demut, in den anderen tragen, sanftmütig sein, Liebe schenken, Gemeinschaft haben. Darin besteht dieses Leben. Und im Kapitel 12. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe, das war mir so sehr auf dem Herzen, das hat mich gepackt für heute Morgen. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach. Also wer schreibt das hier? Kein geringerer als der Paulus. Hallo? Nicht ergriffen? Also der Mann hat ja nun wirklich viel geschrieben und das hat er in der Begegnung mit Jesus erlebt, in der Zeit, über die er wenig spricht. Die Geheimnisse des Reiches Gottes sind ihm offenbart worden. Und wenn der sagt, er jagt ihm nach, dass ich es schon ergriffen habe, von dem vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte. Jagst du diesem Ziel auch nach? Ja, sag mal ja. Ja, du gehst ihm doch hinterher, jeden Tag stehst du auf und sagst, ja, heute, Jesus, will ich dir nachfolgen, oder? Heute soll der Tag sein und dann dauert das länger und dann hast du mal einen schönen Tag, eine schöne Woche, eine schöne Zeit, aber dann kommen auch wieder die trüben Tage. Aber du jagst ihm nach, wir jagen ihm alle nach. Ob ich es schon ergriffen hatte, weil ich von Christus ergriffen bin. Und das ist der Trost, den ich euch heute Morgen zusprechen will. Weil ich von Christus ergriffen bin. Sag mal, weil ich von Christus ergriffen bin. Wir müssen die Wahrheiten des Wortes Gottes aussprechen. Weil Gott hat ein Geheimnis darin gelegt, dass wir Dinge mit unserem Mund bekennen. Wer in seinem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der hört das, was er sagt. Und gut ist, wenn mehr von dem positiv ist, was er ausspricht und die Wahrheit ist, und das ist nun mal das Wort Gottes, dass wir das hören und glauben. Und deshalb müssen wir das sagen, weil ich von Christus ergriffen bin. Und ich habe da im Englischen, habe ich gefunden, in der English Standard Version, also ESV, because Christ Jesus Because Christ Jesus has made me his own. Weil er mich zu seinem Eigentum gemacht hat. Er hat mich gemacht. Er hat dich ergriffen. Er hat das gemacht. Es ist seine Treue in deinem Leben. Ja, es ist unser Glaube. Ja, es ist der Senfkorn-Glaube auf diesem Weg. Ja, aber es ist sein Werk. Will damit sagen, wenn du wenig Glauben hast, aber du hast Glauben, das ist dieser kleine Schritt auf Jesus zu, aber wie oft machen wir den nicht, sondern sind dann in unserem eigenen Ärger gefangen, sind in unserem eigenen Zweifel gefangen und dann gehen wir doch da drum herum. Aber der Punkt ist, dass wir immer wieder zu Christus laufen müssen. Und dass wir ihn immer wieder nicht nur einladen müssen, sondern da drin sein müssen. Und das Schöne ist, das sind jetzt keine Floskeln, die so irgendwie über dem Leben stehen und haben mit der Realität nichts zu tun. Der Paulus sagt in Kapitel 4, Vers 2, da sagt er, Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Hört sich ja toll an. Ich nehme mal eine andere Übersetzung, dann verstehen wir das besser. Und nun habe ich eine herzliche Bitte an Evodia und Syntyche, beendet doch eure Meinungsverschiedenheiten, denn ihr gehört beide dem Herrn. Punkt. Nein, der fügt natürlich noch was hinzu und sagt, dass sich noch mal einer bemühen soll und helfen soll, vermitteln soll. Also, wenn die nicht im Streit, die hatten Meinungsverschiedenheiten über das Werk des Herrn oder über was auch immer sie da Meinungsverschiedenheiten hatten, aber sie sollen diese Meinungsverschiedenheiten nicht haben, sondern Frieden schließen, in der Liebe leben. Das meint in der Gerechtigkeit Jesu unterwegs zu sein. Das meint dieses Werk für sich in Anspruch nehmen. Wenn ich das Werk von Jesus in meinem Leben in Anspruch nehme, aber mit den Menschen um mich herum im Streit lebe und keine Gemeinschaft habe, dann ist es nichts wert. Damit will ich nicht sagen, dass unser Leben nicht auch mal Streit haben kann. Aber wenn Kernbeziehungen im Streit gelebt werden und in der Nichtgemeinschaft, wenn das Übermaß der Beziehungen, die ich habe, nur im Streit besteht, dann mache ich was falsch. Ich will nicht sagen, dass du dann nicht errettet bist, aber das ist nicht das Leben, das Jesus für dich hat. Sondern Jesu Leben ist, dass wir die Dinge, die er gelebt hat, die Liebe, die er ausgesprochen hat, den Menschen gegenüber, guck mal die Bibeltexte an, mit wem hat er sich gestritten. Also mit wem hat er den Disput, die Auseinandersetzung geführt? Das war mit den Frommen, mit den Pharisäern, mit denen, die wussten, wie es geht. Aber die einfachen Menschen, denen hat er liebevoll das Reich Gottes verkündigt und ist auf die zugegangen. Denen hat er nicht gestritten. Oh, ich wünsche mir so sehr, dass dieses Leben in uns hineinkommt und dass sich das auswirkt. Und dass wir dadurch nicht so Peace-Leute werden, die einfach nur mit allen Leuten im Peace sind, sondern wir haben eine echte Botschaft der Befreiung und ein echtes Leben in der Liebe und ein echtes Leben in der Freiheit. Und dann kommt dieser wunderbare Satz, freut euch in dem Herrn alle Wege oder alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund tun. Und ich will zum Schluss noch einen Text aufschlagen, der ist im Alten Testament, im zweiten Buch Mose. Jetzt muss ich mal genau gucken, wo. Genau, unten links, ja. Also, Kapitel 26, Vers 15, abwärts. Ich entdecke in den Beschreibungen der Stiftshütte und den Opfern, entdecke ich Jesus. Also pur Jesus. Und da freue ich mich so sehr drüber. Und worüber ich mich so sehr freue, ist, dass das, was Gott da im Alten Testament beschrieben hat, dass das das Gleiche ist wie das im Neuen Testament und dass er sich nicht geändert hat. Und dass diese staubtrockenen Auflistungen von Gesetzen und Anleitungen, dass die uns helfen können für die Gemeinde und für unser geistliches Leben. Und das ist einfach wunderbar. Hier heißt es, du sollst auch Bretter machen für die Wohnung aus Akazienholz, die aufrecht stehen sollen. Du bist Akazienholz. Akazienholz steht für die Menschheit Jesu. Menschlichkeit, das Material, aus dem wir gemacht sind. Und Jesus möchte dieses Akazienholz nehmen und möchte Bretter daraus machen. Das Problem bei Akazienholz ist, es ist schwer zu verarbeiten, habe ich mir sagen lassen, und man muss es irgendwie stückeln, damit man gerade Bretter daraus kriegt. Ist dein Leben auch so krumm? Jesus möchte daraus ein gerades Brett machen. Und dann lässt er das Brett nicht so stehen, sondern er stellt es hin. 10 Ellen lang soll das Brett sein und 1,5 Ellen breit. 2 Zapfen soll das Brett haben, damit eins an das andere gesetzt werden kann. Du hast einen Nachbarn in der Gemeinde. Und da sind so Bilder von der Stiftshütte. Könnt ihr vielleicht mal gucken. Die werden jetzt so nebeneinander gestellt. Und daraus wird das Heiligtum gemacht. Und an die Bretter für die Wohnung sollst du 20 Bretter für die Seite im Süden hin, südwärts, die sollen unten 40 silberne Füße haben. Je 2 Füße unter jedem Brett für seine 2 Zapfen. Das ist eine coole Sache. Das ist eine super Sache. Da ist das Brett und da sind 2 Silberblöcke. Dieses Silber ist der Preis, den jeder im Volk Israel zahlen musste, der gleiche Preis für die Erlösung. Und Silber steht für das Erlösungswerk Jesu, für deine Erlösung. Und auf dieser Erlösung stehst du. Du stehst auf 2 Füßen auf dem Wüstensand. So, wenn der Staub des Lebens dich ärgert, dann musst du auf deine Füße gucken. Und wenn die eben halt nicht sichtbar sind, musst du sie polieren, damit das Silber wieder rauskommt. Ihr wisst ja, Silber hat ja so ein Problem, das wird irgendwie schwarz, zumindest bei dem Silberbesteck. Vielleicht sind deine Füße schwarz geworden. Du, darunter ist Silber. Und du stehst auf zwei Füßen. Ich suche mal kurz. Das ist die Errettung der Seele, Hebräer 10, 39. Wir sind nicht solche, die zurückweichen, verdammt werden, sondern solche, die glauben und die Seele erretten. Das zu Geist, Seele und Leib. Und der Leib, die Erlösung des Leibes. Also wir werden komplett erlöst mit allem, was wir haben. Denn Römer 8, Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, euch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Halleluja. Diese beiden Füße, auf denen stehst du da. Und das Volk Israel hat diese Hütte da gebaut und sie haben Christus nicht erkannt. Und Halleluja, wir können ihn darin erkennen. Diese Bretter werden jetzt aber auch, also wird jede Menge aufgezählt, wie viele Füße das sind und so weiter. Und Vers 26, und du sollst Riegel aus Akazienholz machen, 5 zu den Brettern auf einer Seite der Wohnung, 5 Riegel zu den Brettern auf der anderen Seite der Wohnung und 5 Riegel zu den Brettern auf der Rückseite der Wohnung nach Westen hin. Also da waren die Eckpunkte. Also wenn das die Bretter hier sind mit den Silberfüßen, dann gab es Eckpunkte. Und die hatten Riegel da dran. Und durch diese Riegel wurden jetzt Stangen geschoben. Und man könnte sagen, die Gemeinde Jesu wird geleitet, oder Jesus hat Ämter bestimmt in der Gemeinde, Apostel, Evangelisten, Lehrer, Hirten. Und die Aufgaben, diese wichtigen Aufgaben, die halten die Gemeinde zusammen. Aber wir sind als Bretter da aufgestellt. Und diese Riegel, die laufen da durch. Der mittlere Riegel soll in der Mitte der Bretter durchlaufen. Es gibt einen Riegel, der läuft durch die Bretter durch, in der Mitte, den sieht man gar nicht. Läuft durch dein Leben auch so ein Riegel? Also durch meins schon und ich weiß durch deins auch. Das ist Jesus, der uns alle zusammenhält. Im Inneren. Er kennt die Welt nicht, erkennen wir manchmal auch nicht. Da fragst du dich, warum bin ich denn mit dem verbunden? Der sieht aber komisch aus. Ja, das ist, weil der Riegel da durchläuft. Und wir alle zu diesem Heiligtum aufgebaut sind, damit Gottes Gegenwart in unserer Mitte drinne ist. So, und jetzt kommt's. Und du sollst die Bretter mit Gold überziehen. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Es fällt uns oft so schwer, die Schönheit in dem anderen zu sehen, oder? Wir sehen seine Eigenarten, wir sehen seine Marotten, wir sehen all die komischen Dinge, die noch sind. Dann trösten wir uns damit, dass wir auf dem Weg sind. Aber soll ich euch was verraten? Wir müssen die Brille des Heiligen Geistes anziehen. Also der Priester, wenn der in das Heiligtum gegangen ist, um zu räuchern, um Gott zu loben und zu preisen. Was hat er zuerst gemacht? Er ist da reingegangen und hat den Leuchter angezündet. Der sagt, Daniel, ist doch klar, wenn ich in den dunklen Raum reingehe, dann muss ich doch erst mal das Licht anmachen. Ja, ganz genau, du musst Licht anmachen. Und was ist das Licht? Das ist das Öl des Heiligen Geistes, das brennen muss in deinem Leben, damit du die Herrlichkeit Gottes siehst. Amen. Denn Gold im dunklen Raum bleibt dunkel. Wir brauchen das Licht des Heiligen Geistes, damit wir das Gold erkennen, mit dem wir überkleidet sind. Amen. Und wenn wir Jesus so anschauen, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn man so das liest, und das kommt nicht von mir, ich habe das selber, ich lese das in einem anderen Buch dazu und du kannst mich ja mal fragen, wie dieses Buch heißt. Dann, da ist jeder Vers, da kriege ich Glücksgefühle. Warum? Weil der Gott sich nicht geändert hat. Ja, es sind nur Schattenbilder, das sagt das Neue Testament. Aber wenn ich darüber nachdenke, dann merke ich, Mensch, wir dienen immer schon dem gleichen Gott. Und er hat das Geheimnis von Jesus da hineingelegt. Und es ist so wunderbar, darin seine Gemeinde zu erkennen und wie Gott uns zusammengestellt hat. Und wir dürfen seine Herrlichkeit sehen, denn diese Stiftshütte, die er da gebaut hat, das ist die Stiftshütte, die im Himmel steht. Und das ist das Bild, das wahre Bild der Stiftshütte, der Gegenwart Gottes. Und da, diese Freude, die soll in unserem Leben sein. Und das ist das Geheimnis, dass wir uns freuen über das Werk, das Jesus in unserem Leben tut, das Werk, das er getan hat, dass wir im Glauben ergreifen, aber durch das wir schon ergriffen sind. Und ja, Gott muss noch viel verändern. Und manchmal hat das schon viel verändert und dann erkennen wir was. Sei ermutigt, ihm nachzufolgen. Aber nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Aus der Kraft des Heiligen Geistes. Deshalb such die Gegenwart Gottes, aber nicht auf Kosten deiner Ehe. Nicht auf Kosten deiner Kinder, nicht auf Kosten von irgendetwas. Und damit meine ich nicht, dass wir nicht unsere Familie verleugnen müssen, wie Jesus sagt, wer sind denn meine Mutter, wer ist meine Brüder. Ja, wir müssen Jesus radikal nachfolgen, auf jeden Fall. Aber wir sind auch gemeinsam unterwegs. Und das bedeutet, dass wir Jesus suchen müssen und wenn wir dann eben früher aufstehen müssen, damit wir noch Gemeinschaft haben können und unsere Kinder in die Schule begleiten können oder wie auch immer wir Hilfestellung geben können, damit wir wirklich ein echtes Leben leben, das mit den beiden Füßen im Leben steht. Weil was nützt mir das, wenn das alles kaputt geht? Dann ist der Scherbenhaufen da und dann ist deine Ehe kaputt, dann sind deine Kinder kaputt und ja, wir können die nicht retten, natürlich nicht. Und die müssen ihre eigenen Entscheidungen treffen. Jeder, dessen Kinder Gott nachfolgen, der kann einfach nur sagen, es ist Gottes Gnade, es ist nicht mein Werk. Aber seid ermutigt, dass der Glaube sich wirklich manifestiert in unserem Leben, dass wir ihn suchen, dass wir Zeit mit ihm haben, in dem er liebevoll zu uns spricht, in dem wir ihm zuhören können, aber was sich auch wirklich in unser Leben auswirkt, sodass wir stark durchs Leben gehen können. Stark. Und wir sind verbunden durch diese Riegel, deshalb lasst uns dem anderen Hilfestellung geben. Bringt in Sanftmütigkeit zurecht. Und dann ist Gemeinde wunderbar. Dann ist sie schön. Nicht perfekt, aber schön und überzogen mit Gold. Und so wollen wir gegenseitig nicht aufeinander rumhacken. Deshalb, ich wollte jetzt nicht sagen, ihr seid mein Hackbrett und da muss ich jetzt drauf rumhacken, sondern ich wollte euch ermutigen, Jesus nachzufolgen. Amen. Amen. Seid gesegnet. Lasst uns gemeinsam aufstehen und beten.